Neulich bin ich durch die Felder zwischen Grassau und Marquardtstein heimgewandert, abends sehr spät im Dunkeln. Und plötzlich habe ich gemerkt, zwei Hunde sind hinter mir. Es war noch weiter Weg und ich bin schneller gegangen. Ich merke, sie kommen immer näher und ich habe Laufen angefangen. Ich bin dann an die ersten Häuser gekommen, bei Eigners vorbei. Aber es war ja schon dunkel und keiner hat das so mitgekriegt. Ich habe keine Hilfe gefunden. Ich bin immer schneller gelaufen. Ich habe es schon gehört, wie so die Pfoten auf dem Teer aufgeschlagen sind beim Laufen. Dann noch ein bisschen gemerkt, oder sind sie näher gekommen und ich habe gehört, wie sie gehechelt haben, wie sie nach Luft geschnappt haben. Dann habe ich endlich unser Grundstück erreicht, bin bei uns um die Hausecke, die drei Stufen zur Haustür hochgesprungen, den Schlüssel versucht, aus der Hosentasche zu bekommen und die Tür aufzuschließen, habe das Schlüsselloch nicht so schnell gefunden. Und dann waren die Hunde auch schon da, hinter mir. Ich habe nach hinten getreten und nach vorne versucht, die Tür aufzuschließen. Und wie ich so nach hinten trete, trete ich gegen den Bettpfosten und wach auf. Kennst du solche Momente? Es war eine erfundene Geschichte, ich habe sogar das nicht geträumt, aber... Du träumst, du musst etwas schaffen und schaffst es nicht und dann erwachst du und du bist schlagartig in einer anderen Welt. Und das Problem, das eben noch deine Existenz bedroht hat, was alles in dir gefangen genommen hat, ist weg. Das gibt's nicht mehr. Das sind so Glücksmomente. Momente höchsten Glücks, für die wir kein tolles Haus, kein tolles Auto, keinen Schmuck, kein Geld brauchen. Einfach unsere Seele atmet auf. Kennt ihr das? Man ist gelöst. All das, was so bedrohend ist, so finster ist, all das ist weg, ist nicht mehr relevant. Oh, das sind so befreiende Momente, für die man fast gerne mal so einen Albtraum in Kauf nimmt, oder? Aber selbst wenn kluge Werbefachleute sagen, lebe deinen Traum, bin ich doch froh, meine Träume nicht alle leben zu müssen, sondern in einer realen Welt leben zu können. Im Römerbrief, den wir betrachten, gibt es eine ähnliche Situation. Paulus hat den Römern gezeigt, wie er und sie durch den Glauben an Jesus Christus und das Opfer, was der Jesus am Kreuz gebracht hat, errettet worden sind. Wie sie ewiges Leben geschenkt bekommen haben. Wie sie ein neues Leben bekommen haben, wie sie wiedergeboren worden sind. Gottes Zorn lastet nicht mehr auf ihnen. Sie leben noch einmal ganz von vorne, ohne Schuld, ohne Sünde, mit einer intakten Beziehung zu Gott. Sie haben dieses neue Leben geschenkt bekommen, haben sich taufen lassen und haben in der Taufe bekannt, ich bin mit Christus gestorben, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Wir sind für die Sünde tot. Und was wir jetzt leben, leben wir einzig und allein für Christus. Kannst du nachlesen im Römerbrief Kapitel 6, Vers 8 zum Beispiel. Aber dann legen sie sich schlafen und es kommt ein Albtraum. Kapitel 7. Joe hat uns das letzte Woche sehr gut vorgestellt. Er hat in wunderbarer Weise gezeigt, in welch einer Schwierigkeit Paulus sich befand, als er merkte, das, was ich geschenkt bekommen habe, das neue Leben, das weiße Kleid, wird plötzlich wieder besudelt mit Sünde. Das, was ich eigentlich gar nicht will, das tue ich und ich schaffe es nicht, dieses reine Leben, was Gott mir geschenkt hat, zu leben, zu erhalten. Ich streng mich an, ich nehme das Gesetz her und das Gesetz ist gut, es zeigt, was, wie ich leben soll, aber es geht nicht. Und wie ich vor dem Bettpfosten tritt, so ruft er aus, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und dann kommt der Moment, wo er aufwacht. Und diesen Moment werden wir heute Morgen anschauen. Wir werden sehen, wie er die Augen aufschlägt für Gottes Realität. Wie er sich umschaut und sieht, was da ist. Und nächste Woche, oder bei der nächsten Predigt über den Römerbrief, wird Philipp uns zeigen, wie er aus dem Bett aufspringt und das, was er vorfindet, lebt. Ich hätte gerne diese Verse mit dabei gehabt, aber wir überlassen sie gern dem Philipp. Wir werden heute Morgen das Kapitel 8 anschauen, und zwar die ersten 11 Verse. Ich denke, wir lesen sie einfach einmal vorneweg, Römer 8, Vers 1, und werden dann nochmal jeden Vers lesen und durchgehen. Ich möchte euch dringend bitten, schlagt eure Bibeln auf. Wir lesen heute eines der schönsten Kapitel im Neuen Testament. Diesen befreienden Moment des Aufwachens als Gläubiger nach einem furchtbaren Albtraum, den wir auch alle kennen. Ein ganz wichtiges Kapitel. Wir werden das Kapitel lesen, was viele Ausleger das Kapitel des Heiligen Geistes nennen. Ich muss sagen, es hört sich unheimlich schwer an, wenn wir das gleich lesen. Ich habe selten mit einem Text so gekämpft wie mit dem. Aber ich bin selten so beschenkt worden mit dem, was Paulus uns sagt. Und ich glaube, so ein bisschen nachfühlen zu können, was Luther erlebt hat. Gerade, denke ich, dieses Kapitel war ein springender Punkt für ihn, für sein Leben. Lesen wir Römer 8, Abvers 1. Da heißt es, also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Paulus schlägt die Augen auf. Alle Hunde weg. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Wie gesagt, unser Text ist wie das Aufwachen aus einem bösen Traum. Leider ist Kapitel 7 kein Traum, sondern Wahrheit und Realität für sehr, sehr viele Christen. Und meine Botschaft soll heute Morgen sein: Wach auf, leb das echte Leben. Auch wenn wir dieses Leben beginnen oder dieses Leben leben, erst nächste Woche oder bei der nächsten Predigt von Philipp als Text haben, so stellt Paulus doch in unseren Versen dieses Leben sehr deutlich vor. Paulus stellt den Römern und uns den Heiligen Geist vor und seine Wirkungen im Leben der Kinder Gottes. Thema ist Leben im Geist. So könnte man unseren Text überschreiben. Bisher ist der Heilige Geist erst zweimal im Römerbrief vorgekommen. Im Laufe des 8. Kapitels wird er 18 Mal auftreten. Ihr merkt, wie gehäuft er dort auftritt und wie er Thema ist. So wie Paulus die verzweifelte Frage nach der Erlösung von dem Leib, der ihn immer wieder in Sünde fallen lässt, gestellt hat im Kapitel 7, so gibt er ganz glasklar in unserem Text die Antwort. Bereits im zweiten Text sagt er, was uns erlöst. Er sagt: Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat uns freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Hier geht es um siegreiches Leben, um Leben nicht unter der Knechtschaft dieses alten Körpers, der Sünde, die uns immer wieder versklavt. Es geht um ein Leben in der Heiligung, zu dem das Leben im Heiligen Geist der Schlüssel ist. Unser Leben als Christ, unser ewiges Leben, startet wo? Wo startet es? Im Himmel? Nein. Wo startet unser Leben mit Gott? Unser ewiges Leben? Am Kreuz, bei unserer Wiedergeburt. Jedes Leben beginnt mit einer Geburt. Unser natürliches Leben mit der natürlichen Geburt. Unser ewiges Leben mit der Wiedergeburt. Was ist das Ziel unseres ewigen Lebens? Warum leben wir dieses Leben? Um im Himmel bei Gott zu sein. Die Verherrlichung mit Christus bei ihm in der Herrlichkeit. Das ist unser Ziel. Was ist die Strecke dazwischen? Worum geht's da? Hätte Gott uns nicht direkt nach der Wiedergeburt in den Himmel holen können, wo wir bei ihm sind, ist doch alles geklärt, oder? Nein, Gott sagt, leb ein Stück auf dieser Erde. Ein kleines Stück. Bei manchem ist es ein bisschen länger, bei manchem ein bisschen kürzer. Und Gott nutzt diese Zeit, um deinem Leben Bedeutung für die Ewigkeit zu geben. Er lässt dir Zeit, damit du erlebst, dieses Leben ist nicht nur Theorie, sondern dieses ewige Leben will gelebt werden. Du darfst hier lernen, das ewige Leben zu leben. Das nennt die Bibel Heiligung. Heiligung, ihm ähnlicher zu werden, das Leben, was er dir geschenkt hat, einfach auszuprobieren. Und er möchte, dass dieses Leben, was du auf dieser Erde lebst, ein befreites Leben ist. Dass du erlebst, was diese Freiheit ausmacht, die er dir geschenkt hat. Er möchte, dass du aufwachst und aus deinem Albtraum in diese neue Realität eintrittst und das erlebst. Ich wünsche uns, dass der Text uns heute Morgen hilft, die Augen aufzuschlagen und uns über das zu freuen, was er uns bereitet hat, und dann die Füße aus dem Bett zu strecken, zu sehen, wie der Boden trägt, und in diesem herrlichen Leben, was er uns gibt, zu leben. Die alten Hunde, die uns hetzen zu vergessen, die sind angekettet in der wirklichen Welt. Und zu leben in dem, was er uns bereitet hat. Unser Text wird uns zeigen, was er uns bereitet hat. Ich möchte den Text in zwei Abschnitte einteilen. Einmal die Verse 1 bis 7. Da zeigt Paulus, dass der Heilige Geist gläubige Menschen befreit hat von der Macht der Sünde. Dann wird ein zweiter Abschnitt kommen, die Verse 8 bis 11. Da wird Paulus uns zeigen, dass gläubige Menschen unter der Herrschaft der Sünde weggenommen sind, aus der Sphäre der Sünde, aus dem Reich der Sünde. Das wird er nur ganz kurz in zwei Versen streifen, um dann wieder zum ersten Abschnitt letztlich zurückzukommen. Und der Philipp wird in seiner nächsten Predigt uns zeigen, der Heilige Geist hat uns befreit, um echt leben zu können und wie dieses Leben funktioniert. Wie gesagt, die ersten zwei Abschnitte wollen wir heute Morgen anschauen. Das ist so, als wenn man nach einem Albtraum die Augen aufschlägt und sieht, aha, Schatzi liegt noch neben mir, ein wunderschöner Morgen ist, hurra, ich bin in meinem Bett. Schlagen wir die Augen auf und schauen, was der Heilige Geist, was Gott uns schenkt. Der erste Vers, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist eine Überschrift über die nächsten 6 Verse, also über die ersten 7 Verse. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Paulus redet die nächsten Verse zu Menschen, die in Christus sind. Wir werden in Vers 8 finden, dass er zu denen redet, die im Fleisch sind. Und er wird sagen, die können Gott nicht gefallen. Das ist die zweite Überschrift. Und dann redet er über die. Aufgepasst, die ersten 6 Verse redet er zu Menschen, die Kinder Gottes sind, die versöhnt sind mit einem heiligen und gerechten Gott. Er redet nicht zu Ungläubigen und nicht über Ungläubige. Das ist meine feste Überzeugung. Auch wenn er gleich davon redet, dass Gläubige nach dem Fleisch leben können. Er sagt nicht im Fleisch, sondern nach dem Fleisch. oder fleischlich gesinnt sind. Wir müssen sehr genau lesen. Wir reden jetzt über gläubige Menschen. Und gläubige Menschen, die in Christus sind, sagt er, keine Verdammnis. Merkt ihr das? Wenn wir gleich über Sünde reden, wenn wir über Straucheln, über Fallen, über fleischliches Leben leben, betrifft das nicht deine Errettung. Deine Errettung ist geschehen allein aufgrund dessen, dass du in Christus bist und dem ist nichts hinzuzufügen und nichts wegzunehmen. Die hängt nicht von deinem Leben ab, sondern allein, dass du in Christus bist. Aber Paulus macht jetzt sehr wohl gleich eine Unterscheidung. Wir werden das sehen. Lesen wir den zweiten Vers. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn, ein Bindewort, verbunden mit der Wahrheit, dass du und ich gerechtfertigt sind in Christus. Das, was Paulus in den ersten 6 Kapiteln so ausführlich erklärt hat, gerechtfertigt in Christus, mit dieser Wahrheit ist verbunden, dass du frei geworden bist durch den Heiligen Geist Gottes Rechtsforderungen zu leben. Du bist frei gemacht von dieser Macht, von dieser Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes. Wenn wir im Römerbrief das Wort Gesetz lesen, meint es nicht immer die 10 Gebote. Manchmal meint es das ganze Alte Testament, manchmal meint es das gesamte Buch Mose und manchmal meint es Prinzip oder Herrschaft. Und hier an dieser Stelle gebraucht Paulus es in diesem Sinne. Du bist frei gemacht von dem Prinzip, von der Herrschaft, von dem Anspruch der Sünde und des Todes. Und bist frei gemacht worden für Christus durch den Geist. Befreit durch ein neues Gesetz. Hört sich das nicht komisch an? Gibt es sowas? Ja, sowas gibt's. Ich habe so ein klein bisschen mit Gesetzen zu tun. Hermann ist vor kurzem zu mir gekommen. Hermann hört und hat gesagt, ich möchte ein Wohnmobil ausbauen, was muss ich tun? Zum Glück hat er damit jetzt erst angefangen. Vor noch einem Jahr gab es eine Verordnung über Wohnmobile, die sagte, ein Wohnmobil braucht eine Spüle, muss an der Spüle eine Stehhöhe von 1,70 Meter haben, eine Kochgelegenheit, ein Bett, einen Staukasten, einen Tisch und eine Sitzgelegenheit. Das ist alles durch eine neue Verordnung revidiert worden. Du brauchst keine Spüle mehr. Du brauchst kein 1,70 Meter Stehhöhe mehr. Kochgelegenheit, Bett, Staukasten, Tisch und Stuhl reichen aus. Freigemacht durch ein neues Gesetz. Wir stehen unter einer neuen Herrschaft. Werd nicht traurig. Es ist eine gute Herrschaft. Eine Herrschaft, die uns befreit. Das sagt Paulus in Vers 2. Vers 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Wenn ich diesen Vers auslegen würde, würde ich im Grunde die ersten 6 Kapitel des Römerbriefs komplett wiederholen müssen. Wir haben viel darüber geredet. Überlegt euch nochmal oder erinnert euch an dieses Beispiel mit der Werbung, die ich gezeigt habe. Wofür ist das Gesetz da? Wofür ist der Tod Christi da? Da ging es um Zahnpasta und Färbetabletten, die den Belag auf unseren Zähnen sichtbar machen. All das, was dem Gesetz unmöglich war, nämlich uns von Sünde zu reinigen, hat der Jesus durch seinen Tod gemacht. Das Gesetz hat nur den Schmutz deutlich gemacht, wie die Färbetabletten den Zahnbelag. Gereinigt haben die Zähne die Zahnpasta, verglichen mit dem Tod des Herrn Jesus und seinem Blut. Mir sind diese Worte aufgefallen, das tat Gott. Und dann ist mir klar geworden, warum das Gesetz kraftlos war. Wer kann etwas tun? Nur jemand, der lebendig ist. Das Gesetz kann nichts tun. Und tun in der Bibel hat die Bedeutung, ich glaube hier an dieser Stelle, von schöpferisch tätig werden. Das Gesetz kann das nicht. Das Gesetz sind Buchstaben. Aber Gott tat, und das hebt dieser Text so hervor, Gott schöpft. Gott hat dich und mich lebendig gemacht, uns ein echtes Leben gegeben, ein Leben, was nicht ein Albtraum ist, sondern was ein herrliches Leben ist. Wie an so einem schönen Morgen, wo wir frei haben, aufwachen und die Sonne blitzelt schon ins Schlafzimmer hinein. Vers 4. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Ach, Paulus, muss denn jetzt schon wieder mit einer Rechtsforderung des Gesetzes anfangen? Wir sind doch gerade dabei aufzuwachen. Paulus kann uns das nicht ersparen. Gott hat einen Anspruch an dein und mein Leben. Und Gott hat sich nicht geändert in den letzten 4000 Jahren oder 6000 Jahren Menschheitsgeschichte. Vor 4000 Jahren hat er sein Gesetz gegeben ungefähr und er denkt heute noch genauso. Seine Anforderungen sind die gleichen, aber er hilft uns, er erfüllt sie. Er erfüllt sie in uns. Und jetzt kommt der Schlüssel, wenn wir nach dem Geist wandeln. Gute Botschaft. Die Botschaft unseres Textes heute wird sein, du brauchst nicht mehr 10 Gebote halten, auch nicht 365 des mosaischen Gesetzes, du brauchst nur noch eins halten. Das Gesetz des Geistes. Was der Geist Gottes dir sagt, das tu. Gehorch seinem Geist. Aber ich kann dich beruhigen. Der Geist Gottes wird dir genau das sagen, was das Gesetz gesagt hat. Nur du wirst nicht leben durch das Gesetz, sondern du wirst wissen, was Gottes Sinn ist, was Gottes Geist von dir möchte. Und er befreit dich, das tun zu können. Du brauchst nicht mehr darauf starren, wie ein Hase auf eine Schlange. Wir werden gleich weiter dazu kommen. Jetzt macht Paulus wieder eine Unterscheidung. Hier klingt sie an. Er redet zu Gläubigen und er sagt, es ist möglich, wir sind freigemacht von dem Gesetz der Sünde, dem Prinzip, dass wir uns immer mit Dreck und Sünde besudeln müssen. Und als solche, die in Christus sind, haben wir 2 Möglichkeiten zu leben. Ja, 2 Möglichkeiten zu leben. Passt gut auf. Wir haben die Möglichkeit, nach dem Fleisch zu leben, und wir haben die Möglichkeit, nach dem Geist zu leben. Wir haben die Möglichkeit, fleischlich zu leben und geistlich zu leben. Und wir werden gleich im nächsten Vers sehen, wozu das führt. Vers 5. Denn die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Geistes Fleisches ist. Die aber nach dem Geist wandeln oder nach dem Geist sind, die sind auf das, was des Geistes ist. Gläubige können zwei Lebensstile haben. Die einen, die aus eigener Kraft versuchen, dieses Leben, was Gott ihnen bei der Wiedergeburt geschenkt hat, rüber zu retten bis zum Tag der Verherrlichung. Wenn wir bei Christus sind, und sie werden genau das erleben, was Paulus in Kapitel 7 beschreibt, wo er sagt, ich. Und er kommt zu dem Schluss, ich, elender Mensch, wer wird mich retten von meinem Leib des Todes? Wenn ich fleischlich lebe, er redet sogar davon, sagt, ich bin fleischlich in dem, was ich jetzt rede und tue. Und es führt zwangsläufig zum Tod. Ich werde es gleich noch begründen. Man mag gerettet sein, man mag wiedergeboren sein, man mag auch im Himmel ankommen, aber das Leben auf der Erde ist verloren, ist tot, ist wertlos, hat keine Bedeutung. Und Gott möchte, und Paulus zeigt hier den Weg, dass du und ich ein Leben leben, was gerettet ist. Dass wir unser Leben retten, dass unser Leben seine Bestimmung erreicht. Ich würde so gerne mit euch so einen kleinen Exkurs machen, wie das Wort Rettung, Heil in der Bibel benutzt wird. Wir denken immer, wenn wir irgendwo Rettung lesen in der Bibel, dann geht es ums ewige Leben. Das gibt es fast nie in der Bibel. Es gibt vier große Bedeutungen, die da sind. Einmal errettet aus notvollen Situationen, einmal Rettung aus Krankheit. Dann eine Rettung, die unser Leben betrifft, dass unser Leben Bedeutung gegeben wird und letztlich auch dieses ewige Leben. Aber dieses unserem Leben Bedeutung geben, finden wir fast durchweg in allen Briefen. Lest mal den Petrusbrief dessen. 1. Petrus 1, Vers 9. Ich habe 8 heute Morgen in dem Brotbrechen vorgelesen, dass wir der Seelenseligkeit erlangen. Das bedeutet nicht, dass du in der Ewigkeit bei Gott bist. Wenn jemand SOS ruft, Save Our Souls, ruft er nach einem Seelsorger. Nein, der möchte, dass sein gesamtes Leben errettet wird. Sein Leib, seine Seele, alles, was er ist, ist dabei unterzugehen. So rettet Gott und gibt deinem und meinem Leben Bedeutung. Nicht mehr unter Knechtschaft der Sünde zu leben, sondern Bedeutung für die Ewigkeit zu haben. Dass du dort ankommst, ist alles geregelt. Keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Aber dass dein Leben dort Lohn empfängt, keinen Tadel, dass du die Worte hörst, wohl du treuer Knecht, geh ein in die Freuden deines Herrn. Dafür ist dein Leben zuständig. Dafür ist Leben im Geist zuständig. Und Paulus zeigt diese zwei Wege. In Kapitel 7 hat er gezeigt, wenn ich versuche, ich, dann geht es immer weiter runter. Dann geht es, wie er sagt, zwangsläufig in den Tod. Aber wenn wir den Geist wirken lassen, wenn er die bestimmende Kraft ist, wenn er die Herrschaft unseres Lebens übernimmt, wenn wir unter der Gesetzmäßigkeit oder dem Prinzip oder der Herrschaft des Geistes unser Leben leben, werden wir es gewinnen. Schaut mal, was das Ende von diesen beiden Wegen ist. In Vers 6, da heißt es, denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Liebe Geschwister, ich kann euch diese Botschaft nicht ersparen. Ihr könnt gerettet sein, ihr werdet im Himmel ankommen, aber euer Leben ist tot, wenn ihr fleischlich lebt, wenn ihr selber kämpft. Dann wird dieser Albtraum aus Kapitel 7 täglich euer Leben sein. Es ist eine Gesetzmäßigkeit, sagt Paulus. Du kannst nicht dem Geist Gottes widerstehen. Nehmen wir den 7. Vers noch dabei. Lesen wir den auch schon. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn sie ist dem Gesetz Gottes oder des Geistes nicht untertan. Denn sie kann es auch nicht. Wenn du den Weg wählst, ich bin selber Herr meines Lebens. Jesus hat mich errettet. Ich bin in der Ewigkeit bei ihm. Aber mein Leben hier lebe ich selber. Dann lebst du den Tod. Das sagt Paulus hier eindeutig. Die Gesinnung des Fleisches oder das Ziel oder das, worauf es hinläuft, ist der Tod. Jetzt sagst du dann, ich lebe aber. Und ewig gerettet bin ich auch. Wie lange lebst du noch? Denk mal an Ananias und Sapphira. Zwei, die meinten, dem Geist Gottes sein Schnippchen schlagen zu können, ihn betrügen zu können. In der ersten Zeit der Christenheit hat Gott recht drastisch durchgegriffen und sie sind tot umgefallen. Dass du noch nicht tot umgefallen bist, ist Gnade Gottes. Wenn du weiter meinst, dem Geist Gottes nicht gehorchen zu können. Wie viel leben in Sünde und müssen den Lohn ihrer Sünden an ihrem Leib tragen und werden krank und sterben? Wie viele leben ein verzweifeltes, grausiges, fleischliches Christsein, weil sie ständig auf beiden Seiten hinken, weil sie den Geist Gottes nicht die Herrschaft in ihrem Leben überleben lassen? Und sie werden depressiv, krank bis zum Tod. Ich sage nicht, dass jede Depression daherkommt. Aber ich sage, wenn du Gottes Geist widerstehst und Not in deinem Leben hast, ist nichts anderes, als dem Geist zu widerstehen und nicht gehorsam zu sein, Ursache deiner Probleme. Du kannst kein glückliches, erfülltes, siegreiches Leben leben, wenn du meinst, Gott nicht gehorchen zu können, wollen. Menschen, die fleischlich leben, werden Gott nicht gehorchen. Sie leben, als würden sie Feinde Gottes sein. Gott hat keine Freude an ihnen. Dabei hat Gott sie erkauft, erlöst mit dem Blut seines Sohnes. Sie sind ihm nicht untertan. Sie tun nicht, was er will. Wie ist die Gesinnung des Fleisches, des Geistes? Was ist das Ziel geistlichen Lebens? Leben, sagt Paulus in Vers 6. Die Gesinnung des Geistes aber ist Leben. Richtiges Leben, echtes Leben. Das, was Philipp uns in der nächsten Predigt vorstellen darf. Und Frieden. Frieden. Schön, dass hier der Frieden nicht weiter beschrieben ist. Es ist Frieden mit Gott. Den haben wir schon durch den Tod des Herrn Jesus bekommen. Aber Frieden auch in dem, wie wir leben. Gott hat Gefallen an uns. Wir leben nicht in Feindschaft mit Gott. Kennst du das, dass du manchmal denkst, Gott ist irgendwie mein Feind? Nichts klappt. Immer macht er mir einen Strich durch die Rechnung. Vielleicht ist es wirklich so. Schau mal, ob du vielleicht nicht mittlerweile einen Lebensstil gewählt hast, den die Bibel als fleischlich betrachtet. Dann wunder dich nicht. Dann lebst du in Feindschaft mit Gott. Dann ist Gott nicht dein Freund, sondern dein Feind, was dein Leben betrifft. Obwohl du Kind Gottes bist. Ich glaube, das geht. Und Paulus hat eindeutig gesagt, dass es geht. Kapitel 7. Wach auf. Wechsel die Seite. Unterstell dich seiner Herrschaft, der Herrschaft des Geistes Gottes und leb ein Leben, was Leben ist und Frieden. Frieden mit Gott, aber auch Frieden mit dir selbst. Deine Persönlichkeit zur Ruhe kommt. Geschwister, ich kann euch diese Botschaft nicht ersparen. Ich habe nochmal Stellen gelesen durch den Hebräerbrief. Hebräerbrief, ein Brief, der an Gläubige geschrieben ist. Und 5-mal findet man im Hebräerbrief Warnungen, die sich anhören, als würde der Hebräerbrief an Ungläubige geschrieben. Da ist von Abgleiten die Rede. Da ist von Menschen die Rede, die Gott nicht gehorchen. Da ist von Menschen die Rede, die nicht zur Ruhe kommen in Gott, die diesen Frieden nicht annehmen. Und noch andere Sachen, mir fallen sie gerade nicht ein. Und die Botschaft des Hebräerbriefs und die Worte sind so drastisch, dass sie oft in Evangelisationen hergenommen werden für Ungläubige. Weil es um ewiges Verlorensein oder um, nicht um ewiges Verlorensein, aber um Verlorensein geht. Wir verlieren unser Leben. Unser Leben verliert seine Bedeutung. Wir erreichen unser Lebensziel nicht, warum Gott uns Leben gegeben hat, wenn wir fleischlich leben. Wir haben ein wertvolles Leben bekommen. Jahre hier auf dieser Erde, um das Leben, was Gott uns bei der Wiedergeburt geschenkt hat, kennenzulernen, Schritte zu gehen, darin geübt zu sein. Ein Baby hat Leben, aber ein Baby hätte nicht die Wanderung machen können, die ich am Mittwoch gemacht habe, über 9,5 Stunden, bin ich ein toller Hecht. He? Aber das hat er nicht, das kann ein Baby nicht. Es muss üben, es muss Schritte gehen. Wie einer, der schläft und aus dem Albtraum aufwacht. Das Leben ist da. Jetzt nimm den Fuß aus dem Bett und stell fest, außerhalb der Matratze trägt auch der Fußboden. Geh das Leben unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. Sei ihm gehorsam. Der Schlüssel ist und bleibt der Gehorsam. Die, die fleischlich sind, können dem Gesetz Gottes sich nicht unterordnen. Darf der Heilige Geist in deinem Leben bestimmen? Darf er so richtig reinfunken? Dabei ordnet der Heilige Geist sich Gottes Wort unter. Das, was im Gesetz steht, ist plötzlich genauso Gottes Meinung über dein und mein Leben, über Sünde. Aber der Geist Gottes will dich lenken, will dich leiten. Er will, dass du einfach offen wirst für ihn. Dass er in deinem Leben bestimmen darf, dich an die Hand nehmen darf. Und wenn du sagst, da bin ich aber anderer Meinung, dann horche auf. Dann bist du in Gefahr, fleischlich zu sein. Vertrau dem Geist Gottes, der dich lenken und leiten will. Sonst wirst du sterben. Sonst wirst du den Lohn tragen, Tod. Aber Gott hat für dich Leben und Frieden bereit, als Kind Gottes. Wir haben gesehen, Kinder Gottes haben zwei Möglichkeiten zu leben, fleischlich oder geistlich. Zu welcher Gruppe gehörst du? Zu welchem Lebensstil hast du dich entschieden? Entscheidend ist nicht, was du von dir denkst. Entscheidend ist nicht, ob du heute hier in der Kirche bist oder draußen am Fußballfeld. Entscheidend ist nicht, ob du was in den Klingelbeutel gelegt hast oder nicht, ob du die Klo putzt oder die Jungschar hältst oder sonst irgendwas. Entscheidend ist einzig und allein, bist du dem Geist Gottes untertan? Stehst du unter dem Gesetz des Geistes, unter der Herrschaft, unter dem Prinzip des Geistes Gottes oder bestimmst du selber über dein Leben? Du kannst die gleichen Entscheidungen, zu den gleichen Entscheidungen kommen wie der Heilige Geist. Du kannst genauso sauber leben wie der Heilige Geist, aber es ist aus dem Fleisch gewirkt und wird vergehen, wird sterben. Es muss der Geist sein, der dich drängt und der dich leitet. Wie viel Raum gibst du ihm? Stehst du morgens auf und sagst, Herr Jesus, dein Geist darf heute bestimmen, wie ich reagiere. Bewahre mich davor, aus der Haut zu fahren und selber die Zügel in die Hand zu nehmen. Wonach sinnst du? Wonach trachtest du? Auch geistliche Menschen fallen in Sünde. Auch geistliche Menschen tappen daneben. Aber ihr Streben und ihr Trachten ist ein ganz anderes. Sie haben sich prinzipiell dem Geist Gottes untergeordnet. Und das nicht nur einmal so pauschal, sondern tagtäglich. Jeder, der auf den Berg geht, stürzt irgendwann. Aber er ist keiner, der im Dreck sich badet, der sich bewusst hinschmeißt, sondern es sind Unfälle. Jetzt kommt der zweite Abschnitt. Eine neue Überschrift. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Jetzt redet Paulus von Ungläubigen. Er hat eigentlich keine Botschaft an sie, weil das ist ja schon alles in den ersten sechs Kapiteln abgehandelt gewesen. Aber er nimmt sie noch mal kurz ins Visier, holt sie uns vor Augen, um uns deutlich zu machen, wie wichtig unsere Entscheidung ist. Wir werden das gleich sehen, fleischlich oder geistlich zu leben. Er sagt, die im Fleisch sind, die also überhaupt nicht in Christus sind, die nicht wiedergeboren sind, sie haben keine Wahl. Sie können Gott nicht gefallen. Merken wir, warum er uns die vor Augen führt. Du hast die Wahl. Du kannst Gott gefallen. Ist die Frage, liebst du fleischlich oder geistlich? Du bist nicht mehr im Fleisch, wenn du Kind Gottes bist. Bist du Kind Gottes? Diese Frage ist wichtig. Und Paulus greift sie auf und er schreibt den 9. Vers. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Hast du Geist, den Geist Gottes? Hast du ihn in deinem Leben schon mal reden hören? Hast du ihn schon mal erlebt? Hast du ihn? Wenn du ihn hast, brauchst du dich über deine Ewigkeit keine Gedanken machen. Dann bist du errettet. Dann bist du in Christus, keine Verdammnis, Vers 1. Oder bist du noch im Fleisch? Diese Frage wird auch am Heiligen Geist entschieden. Genauso wie die Frage, fleischlich oder geistlich leben, dadurch entschieden wird, gehorche ich dem Geist Gottes oder nicht, wird die Frage, bin ich Kind Gottes oder nicht, bin ich in Christus oder bin ich noch im Fleisch, am Heiligen Geist entschieden, habe ich ihn oder habe ich ihn nicht. Wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Diese Frage musst du natürlich klären, sonst brauchst du nicht nachdenken über fleischliches oder geistliches Leben. Aber ist Christus in euch, Vers 10, ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Paulus knüpft wieder an die ersten 7 Verse. Auch wenn unser Leib der Sünde wegen sterben muss, eines Tages sterben muss, weil wir ja von Adams Natur sind, weil Sünde in unserem Leib gewesen ist und Gott nicht will, dass diese Sünde in der Ewigkeit Platz hat. Auch wenn unser Leib der Sünde wegen sterben muss, so ist doch unser Geist lebendig und lebt in Ewigkeit bei Gott, wegen der Gerechtigkeit, die Christus uns erwirkt hat, weil wir in ihm gerechtfertigt worden sind. Der Geist aber ist Leben der Gerechtigkeit wegen. Und da ist nicht die Gerechtigkeit mit gemeint, die du erreichen kannst, wenn du ein paar Gebote hältst. Wenn du ein paar Münzen in den Klingelbeutel werfst, überhaupt keine Bedeutung. In Vers 11 schließt sich dann der Kreis. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das ist so für mich dieser Vers gewesen, als wie wenn man aus dem Bett steigt. Und man steht nicht auf festem Boden, sondern auf einer Wolke. Dein und mein Leib ist auf dieser Erde durch die Sünde so gezeichnet, dass er stirbt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott nimmt sein Wort so ernst, dass er sagt, jeder Mensch muss sterben. Außer ein paar, die mal entrückt werden. Aber das Prinzip ist, jeder Mensch muss sterben. Und Gott hat gesagt, ich werde die Menschen erretten. Bei der Wiedergeburt macht er meinen Geist lebendig und rettet ihn bis in die Ewigkeit. Dann nimmt er mich an die Hand über diese Erde und macht meine Seele lebendig. Die Seele, das Gefühl, das Wissen, das Denken, meine Persönlichkeit. Er verändert sie in sein Bild, wenn ich mich seinem Geist unterstelle. Und mein Leben, meine Seele, die eigentlich nur verdorben ist, gewinnt Bedeutung für die Ewigkeit und kriegt dort Lohn. Oder auch als Gläubiger Tadel. Das gibt's auch. Denk nicht, im Himmel gibt's nichts, was uns traurig macht. Da kann sicher sein, wenn wir getadelt werden, wenn wir gerettet werden, wie durchs Feuer, dann geht uns Freude ab. Meine Seele bekommt Bedeutung für die Ewigkeit. Und jetzt kommt der Hammer. Weil Gott keine halben Sachen macht, sagt er, ich werde sogar eure sterblichen Leiber auferwecken. Selbst die werden als neue Leiber im Himmel mal sein. Obwohl hier durch die Sünde gekennzeichnet. Wie wunderbar. Und jetzt fangen wir noch einer an und sagt, wir müssen die Gebote halten. Das kann doch nicht sein. Gott rettet dich und mich vollkommen rüber. Versuch nicht durch Halten der Gebote, deine Seele oder deinen Körper besser zu machen. Lass ihn wirken. Lass den Geist wirken und er wird das Gebot Gottes in dir erfüllen. Er wird das machen, dass dein und mein Leben in allen Komponenten Bedeutung in der Ewigkeit hat, selbst mit dem Leib. Mir ist es vorgekommen, wirklich wie das Aufwachen nach einem Albtraum. Ich finde, dieses Kapitel ist genauso schön wie die Kapitel 5 und 6, wo diese Erlösung von der Schuld der Sünde so explosionsartig im Römerbrief aufblitzt. Hier blitzt auf, wie dieses neue Leben gelebt werden kann. An der Hand eines Gottes, der mich liebt, der möchte, dass mein Leben nicht verloren geht, der nicht nur meinen Geist errettet hat für die Ewigkeit, sondern der möchte, dass mein und dein Leben Bedeutung hat in der Ewigkeit, Lohn empfängt in der Ewigkeit. Geschwister, wachen wir auf, strampeln wir nicht gegen Hunde, die schon längst erledigt sind, sondern schauen wir auf, es ist ein Morgen, ein herrlicher Morgen, an dem wir leben können, an der Hand unseres Gottes. Ich wünsche uns dazu Gottes Segen. Amen.